Hallo, liebe Leute. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, eine Folge von Ein Schmerz und eine Seele aufzunehmen. Das ist unser 12. Podcast und heute geht es um Beschwerden von Kindern im Bereich des Knies und der Ferse. Ich denke, das ist eine ganz spannende Folge geworden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann sage ich mal Folge ab. Los geht's.
Bonjour zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel und Thomas Gahn aus dem Le Quartier Central in Düsseldorf.
Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen heute wieder zur 12. Ausgabe unseres fantastischen Podcastes Ein Schmerz und eine Seele. Auch heute, ich mag es gar nicht sagen, an meiner Seite mein reizender Kollege Thomas Gahn.
Servus und hallo zusammen.
Thomas, es ist natürlich wieder ein bisschen was vergangen, weil wir es natürlich wieder nicht auf die Reihe gekriegt haben.
So ist es.
Hier vernünftig Podcast zu machen. Ist auch heiß, es ist warm.
Ist ja auch schon der 12.
Ja, der 12. Wahnsinn. Wir sind ja schon hier alte Hasen.
Machen manche in 3 Wochen.
Ja, genau. Bei dir, ja, hast du vollkommen recht. So, aber wir haben für euch wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Das Thema heute lautet Wachstumsschmerzen bei Kindern.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns hier sehr beschäftigt und wahrscheinlich den einen oder anderen da draußen auch. Denn spätestens dann, wenn das Kleinkind wieder sagt, Mama, mir tun die Beine weh oder Papa, mir tun die Beine weh, dann was tun, ne? Genau. Aber bevor wir damit starten, mal erstmal hören, Jochen, wie ist es denn? Wie läuft es? Was machst du so?
Ja,
was also, meine ich der HSV, wollte ich nochmal gefragt haben.
Ah, und das war's auch schon wieder heute, liebe Freunde, hier nach 10 Sekunden, hätte ich mal gesagt, das ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns zur Folge 13 dann in 4 Wochen nochmal wieder. Ja, der HSV ist in Liga 2, aber ich soll ich dir was sagen, ich bin da ganz froh drüber. Wer will denn schon in Liga 1, interessiert doch sowieso keinen mehr. Ja, also Heidenheim, Wolfsburg, sorry, tut mir leid, wenn ich das so sage, das sind doch, dafür stehe ich doch nicht auf, das gucke ich mir doch Freitagabend nicht an. Da solche Spiele, da gucke ich mir doch lieber Hamburg gegen Schalke oder Hamburg gegen Fortuna oder gegen Hannover oder gegen Nürnberg oder gegen Rostock oder gegen Hertha und wie sie alle heißen an. Aber das war schon immer so. Und man muss sagen, am Ende des Jahres, am Ende des Tages hat es dann einfach auch nicht gereicht. Und wenn du in der Relegation einfach am Ende nicht aufsteigst und Heidenheim das am Ende geschafft hast, dann klar, Glückwunsch, vorbei. Die Art und Weise mit der Nachspielzeit im Heidenheim-Spiel fand ich schon, also fand ich nicht in Ordnung, muss ich sagen.
Aber war schwierig.
Also 11 Minuten Nachspielzeit habe ich das letzte Mal, ey, keine Ahnung, wann erlebt. Aber gut, okay.
Bei der WM.
Ja, bei der WM, ja. Aber was soll man sagen? Ist jetzt, wie es ist. Wir machen nochmal wieder ein Jahr Liga 2, haben Spaß. Und ja, jetzt frage ich dich nie, was Bayern München macht. Du hast ja nochmal Glück gehabt.
Ich bin deutscher Meister in der Bissenliga. Oh, kannst du mir das nochmal kurz beantworten? Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, aber ich glaube, da war so ein Verein aus dem Süden.
Schlimm, ey. Wie kann man noch Bayern München Fan werden?
Nein, ehrlicherweise habe ich das ja immer schon gesagt, dass ich mir wünschen würde, wenn da mal jemand anders deutscher Meister war. Und ehrlich, am letzten Spieltag habe ich auch gedacht, so hoffentlich schaukeln die Dortmunder das über die Zeit. Aber
tja,
da habe ich mal wieder die Rechnung nicht mit den Dortmundern gemacht.
Mit ohne den Dortmundern. Nee.
Meine,
ja, was soll man sagen? Ne? Also selber schuld, ist leider ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber was willst du
ein
machen?
Ein Trauerspiel, würde ich fast sagen.
Ja, es tat mir leid für die Dortmunder. Ne?
Ja,
die haben eine gute Saison gespielt und hätte ich denen auch gegönnt, alleine damit man lieber ein anderes deutscher Meister wird. Aber ja, jetzt sitzen wir hier wieder, alles wie immer. Ne? Du siehst auch nicht besser aus, Bayern München ist deutscher Meister, alles schlecht.
So, dann warst du aber mit dem DFB nochmal unterwegs und die Mädels haben
sich qualifiziert, ja, für die Europameisterschaft. Sehr schön, die fängt jetzt demnächst auch schon an. Wir haben ja, wie gesagt, eine kleine Pause in dem Podcast.
Da darfst du auch schon im Einsatz sein.
Da bin ich im Einsatz vom 10. bis 15. Nee, vom weiß ich gar nicht. 15. bis 25. glaube ich, um den Dreh. In Belgien.
In Belgien, also das ist zumindest nicht so eine ganz weite
Reise. Nee, Gott sei Dank, da bin ich jetzt
so
ganz
wie
froh.
Costa Rica,
nee. Schön in Belgien hier, da gibt es auch schönes Bier, wobei ich natürlich wieder kein Bier trinken kann bei der Maßnahme so richtig. Aber nee, da freue ich mich drauf und die Truppe ist echt stark und ich glaube, dass wir da dieses Jahr wirklich was reißen können. Also ich habe ja die Quali-Runde da gesehen, in Norwegen war das. Und da fand ich uns richtig gut. Und da sind so ein paar neue Spielerinnen dazugekommen, zu denen, die eh schon gut waren, sodass wir da eine schlagkräftige Truppe beisammen haben. und ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Ich hoffe natürlich, dass sich keine Spielerin schwer verletzt. Das war ja in Costa Rica so ein bisschen das Problem. Und ja, ich bin gespannt. Und bei dir?
Ja, mein nächster Einsatz wird Malmö sein. Das ist die Europameisterschaft Tischtennis. Allerdings erst im September, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis dahin gibt es noch die European Games, da fährt aber der Kollege hin und kümmert sich um die Teams des Deutschen Tischtennisbundes. Und da kann ich mich noch ein bisschen zurücklehnen und das Ganze aus der Praxis aus heraus beobachten, sozusagen.
Ja, genau. Kommendes Wochenende.
Ja, da soll irgendwas sein. Da gucken wir mal, was da so passiert.
Kann man ja auch nachgucken.
Vielleicht berichtet man dann im Nachhinein nochmal davon. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das werden wir dann im nächsten Podcast machen. Machen wir einen Cliffhanger draus, sozusagen. Ja. Und dann werden wir mal schauen, ob ich was berichte oder ob ich dann lieber kleinlaut hier sitze und nichts erzähle.
Tja, da wollen wir mal schauen. So, los geht's. Wir fangen an. Besprochen Fersenschmerzen, also Schmerzen, Wachstumsschmerzen bei Kindern. Wir unterscheiden da, das wollte ich kurz vorwegnehmen, in zwei Körperbereiche. Das eine ist einmal der Fuß und das eine sind die Kniegelenke. Wir fangen an mit dem Fuß. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, aber ich stelle dir nicht fünf Fragen hintereinander. Also diese Rubrik fünf Fragen für Thomas müssen wir ein bisschen aufweichen, weil so viele Fragen können wir da nicht stellen. Wir fangen mit den Fersenschmerzen an, mein Lieber. So, jetzt pass auf. Wann tritt das denn am häufigsten auf? A, zwischen 1 bis 4 Jahren. B, zwischen 5 bis 12 Jahren. C, zwischen 13 und 18 Jahren.
5 bis 12.
Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist richtig.
Sensationell.
Bravo, bravo. Krieg ich
jetzt ein Geschenk?
Ja, kriegst ein Geschenk, genau. Das gebe ich dir gleich, wenn das Mikro aus ist.
Gehe ich einen Schlüssel, nehme ich den?
Oder? Ja, den kannst du auch haben, ja, genau.
Gut.
So, dann sagen wir noch mal, fangen wir noch mal zu den Knieschmerzen an. Also Knieschmerzen springen jetzt ein bisschen im Thema. Was ist denn häufigst betroffen? Ein oder beide Knie?
Beide.
Ja, liebe Freunde, seht ihr, so ist das. Wenn man dann halt einfach zu spät auftaucht beim Schwimmtraining, dann stellt man halt natürlich wieder, da hat man wieder keine Ahnung und dann ist die Sauerstoffversorgung unterbrochen. Ein Knie,
okay.
Menschenskind. So, sind wir wieder bei der Ferse. Ursache. Was gibt es denn für Ursachen für Fersenschmerzen?
Ah, also Wachstumsschmerzen.
Ja.
Dann gibt es natürlich die klassische Fußfehlstellung, die zu einer Entzündung der Sehnenplatte unter dem Fuß führt. Also
sehr gut.
Plantarfaszitis,
ja.
Die dann in einem Fersensporn enden kann. Wobei bei Kindern, glaube ich,
extrem
sehr, sehr selten der Fall.
Extrem selten.
Also Fußfehlstellung durchaus, aber Fersensporn eigentlich kaum. Achillessehnenreizung durch vermehrte Belastung, sportliche Aktivitäten, die dann einfach der Physiologie nicht so ganz zuträglich sind.
Das ist richtig. Gibt es noch einen Grund, das könnte für mich treffen?
Übergewicht.
Ach, guck, da sagt er doch sofort das Richtige. Adipositas, also genau. Oder so ähnlich. Genau.
Oh mein Gott.
Okay. Ja. Richtig, das sind die Hauptgründe. Ne? Fußfehlstellung, zu viel Sport und zu viel Gewicht. Das sind im Endeffekt die Probleme, die dann zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr auftreten. Man muss dazu sagen, bei uns ist es ja so, dass wir viele Kinder und Jugendliche haben, auch von den umgehenden oder Nachwuchsleistungszentren. Wir machen ja sehr viel Fußball. Und das Problem ist häufig, dass die Kinder sehr viel auf Kunstrasen trainieren. Dadurch ist natürlich sehr viel diese Start-Stopp-Bewegung. Dann wachsen die Kinder in der Altersgruppe von 5 bis 12 Jahren, vor allem Richtung 12 Jahre natürlich am meisten. Ja, und dann tritt es auch, dass sie während oder nach dem Training eben Schmerzen in beiden Fersen haben. Dann kommen die Eltern zu uns und die Kinder sind natürlich ganz traurig und können nicht mehr trainieren, was in so einem Nachwuchsleistungszentrum ja schnell auch mal Probleme bereiten kann und haben dann Schmerzen in den Fersen. Was machen wir?
Ja, erstmal untersuchen, würde ich sagen, ne? Und mal fragen, was denn so der Alltag bedeutet oder was für sportliche Aktivitäten da sind, sozusagen. Und dann kann man mal einen Ultraschall machen, das bei Kindern ja extrem gut funktioniert.
Ja.
Kann man sogar den Knochen ganz gut mit beurteilen und die Bänder und die Sehnen. Und wenn das alles nicht zielführend ist, dann kann man mal zum Beispiel eine dynamische Fußuntersuchung machen, um zu gucken, wie die Abrollbewegung ist, wie die Belastung im Fuß beim Bewegen ist.
Sehr gut. Hast du alles richtig genannt? Was wir eigentlich kaum brauchen, ist Röntgen. Man sieht auf den Röntgenbildern meistens bei diesen Krankheitsbildern meistens kaum Veränderungen. MRT-Untersuchungen, die ja immer sehr oft gefordert werden, wir hatten das Thema schon mal, braucht man auch überhaupt mal gar nicht. Es sei denn, die Diagnose ist absolut unklar. Aber ich würde mal sagen, in 95% der Fälle reicht die körperliche Untersuchung in Kombination mit dem Ultraschall, wo wir dann eben eine Auflockerung der Achillessehne bzw. der Wachstumsfuge im Ansatz der Achillessehne sehen können. So, jetzt haben wir Diagnose gestellt. Was bedeutet das denn jetzt für den jungen Spieler, der jetzt beispielsweise in der U11 oder in der U12 Fußball spielt? Was meinst du, was würdest du machen?
Da würde ich noch einmal ganz kurz zwischengrätschen. Man kann natürlich ein MRT machen in dem Augenblick, wo die Beschwerden trotz Therapie nicht weggehen, wo es sozusagen persistierend ist. Da würde man natürlich irgendwann vielleicht dann auch mal auf das MRT zurückgreifen.
Klar.
Weil nicht immer ist das sozusagen dann am Ende des Tages wirklich so hundertprozentig klar.
Klar. Also wenn wir dann nun nicht weiter wissen, was bei mir ja so gut wie nie vorkommt, bei dir schon mal häufiger. Ja, dann machen wir ein MRT. Ist ja gut, dann machen wir ein MRT. So, also wir haben die Diagnose gestellt. Also es handelt sich um eine Apophysitis calcanei, so heißt das in der Fachsprache. Was würdest du jetzt machen? Dein Sohn kommt jetzt, hat jetzt Tischtennis gespielt oder Fußball oder was auch immer, hat jetzt Fersenschmerzen, Papa, ich kann nicht mehr laufen.
Also erstmal würde man natürlich vielleicht mit ein paar lokalen Maßnahmen arbeiten, wie zum Beispiel mit Retterspitz, mit Arnika-Salbe, mit Mobilat. Diclofenac hängt ein bisschen vom Alter ab, die sollten nicht zu klein sein. Aber wenn du jetzt von dem Altersgipfel 8 bis 12 ausgeht, kann man dann auch natürlich mit Diclofenac oder Voltaren Salben arbeiten, dann kann man natürlich auch mit Kühlen arbeiten und was in erster Linie hilft und zielführend ist, ist natürlich Dehnübungen,
richtig,
die man machen kann. Ja, und bei einer entsprechenden Fußfehlstellung würde man natürlich auch auf ein paar Einlagen zur Korrektur dieser Fehlstellung zurückgreifen.
Mensch, Thomas, du überrascht mich wieder immer wieder aufs Neue. Ja, perfekt.
Halber Fußchirurg.
Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Also du hast alles richtig gesagt. Was leider noch dazu kommt, ist, und das ist das, was natürlich viele nicht hören wollen, ist die Pause der sportlichen Betätigung. Ohne die geht es meistens nicht kurzzeitig. Ob das jetzt eine Woche, zwei oder drei Wochen sind, hängt immer so ein bisschen vom Kind ab. Aber so ganz ohne Pause kommt man nicht drum herum. Dann die Dehnübung. Man stellt sich beispielsweise mit dem Vorderfuß auf eine Treppenstufe und senkt die Ferse ab. Das ist sehr gut. Retterspitzumschläge oder all die anderen Salben, die du genannt hast, sind perfekt. Kühlung. Ich empfehle meinen Patienten immer, tunk den Fuß mal eine Minute in Eiswasser. Ab 20 Sekunden hörst du dann die Engel singen und dann ne, eine Minute rein, eine Minute raus und das dreimal im Wechsel. Und dann gibt es auch für die Sportschuhe und vor allem auch für die Fußballschuhe so Geleinlagen, die man oder normale Einlagen, die etwas verkürzt sind, die man dann hinten in den Schuh einlegen kann und wodurch mein kleiner Sohn zum Beispiel, der das auch hatte, dann relativ schnell schmerzfrei geworden ist. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn in diesen Altersklassen ist auch da schon hoher Druck bei manchen Sportarten, sei es bei Leichtathleten oder eben auch den Ballsportlern. Ja, und dann wird das hoffentlich besser.
So ist zumindest die Idee, ganz genau.
So, nun sind die Fersen gesund und nun kommt das Kind zwei Wochen später und sagt, Papa, mir tun die Knie weh.
Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Da kann die Stimmung in der Familie schon mal kippen, ne? Wenn man direkt gerade gedacht hat, oh Gott, jetzt ist wieder alles in Ordnung und jetzt habe ich Knieschmerzen. So, dann ist es so, wir fangen heute mal, wir wollen das ein bisschen eingrenzen. Es gibt natürlich auch bei Kindern diverse Ursachen für Knieschmerzen, von Meniskusrissen über Kreuzbandrisse bei akuten Verletzungen. Das soll heute nicht das Thema sein, sondern es geht um den vorderen Knieschmerz, der an der Schienbeinvorderkante ist. Und da sieht man bei manchen Kindern dann auch so Beulen, sag ich jetzt mal, die sich da bilden. Und viele haben den Begriff Schlatter schon mal gehört. Das ist eine Krankheit, wenn man so will, die von Herrn Osgood und von Herrn Schlatter, das sind also zwei verschiedene Herren, 1903 das erste Mal beschrieben wurde und beschreibt auch im Wesentlichen eine Entzündung der Kniescheibensehne am Ansatz. Das ist ein bisschen anders als bei der Ferse. Es handelt sich hier um eine sogenannte aseptische Knochennekrose, also der Knochen am Ansatz des Schienbeins macht ein bisschen Probleme. Ursache ist aber auch wie an der Ferse eine zu hohe Zugbelastung. Also was machen wir, Thomas?
So eine Form der Blutungsstörung, die dann da existent ist, oder?
Die gibt es dann örtlich auch, genau. Das ist, hat auch einen Teil dazu. Genau. Und kleine Mikrotraumen halt und die Kombination
Schienenbeinvorderkante ist das, genau, oder?
Ja, also das ist das
Team oben am Ansatz, Schienenbeinvorderkante, da haben wir diesen Knubbel dann unterhalb vom Knie.
Genau.
Genau, der tut dann auch manchmal ganz gerne weh. Auch hier sind natürlich erstmal eine körperliche Untersuchung, dann kann man natürlich, da achtet man vor allen Dingen einmal auf diese Schwellung da in dem Bereich, ob da was Entzündliches ist, sprich Rötung, Überwärmung, ähnliche Dinge. Dann würde man auch da mit dem Ultraschall ganz gut was erkennen können. Mhm. Manchmal kann da auch ein Röntgenbild mal sinnvoll sein, um diese Nekrose dann einzugrenzen und sich das genauer anzugucken. Also Nekrose heißt Absterben im Prinzip. Auch da natürlich nochmal ein Schwerpunkt auch auf Beinachse, Dysbalancen. Wie sieht die Muskulatur, Oberschenkel aus? Wie stabil ist das? Haben wir dann erhöhten oder zu niedrigen Tonus auf einer Seite, was natürlich zu einer entsprechenden Fehlbelastung
führt? Vollkommen richtig. Da ist es so, dass wir die Kinder auch gerne mal vermessen. Wir machen bei uns in der Praxis dann so eine vierdimensionale Wirbelsäulenvermessung in Kombination mit einer Aktivitätsmessung der Muskulatur im Seitenvergleich, weil häufig eben gerade bei den Ballsportlern ein Bein etwas stärker ist als das andere. Man ist nicht ganz gerade und dann kann gezielt durch Physiotherapie da muskuläre Disbalance oder eine muskuläre Disbalance behandelt werden. Beim Oskurt-Schlatter ist es häufig so, dass nämlich die Beschwerden sind nach dem Sport. Das heißt also während des Sports geht es meistens. Und dann kommen die Kinder zur Ruhe und dann sieht man die aus dem Bus humpeln und dann können sie nicht auftreten, weil es dann entzündlich verändert ist. Ultraschall und Röntgen, hast du vollkommen richtig gesagt, ergeben dann die Diagnose. Und zur Therapie hast du auch schon richtig gesagt, also ein bisschen Eisbehandlung. Auch da hilft leider nur Sportpause. Die kann auch am Knie leider etwas länger dauern. Da habe ich auch schon 3-4-wöchige Pausen mal gesehen, weil einfach die Kinder dann wieder angefangen haben mit dem Sport und direkt die Sehne dann leider wieder reagiert hat.
Gerade bei so Sportarten wie Fußball, wo halt ein sehr hoher Druck, glaube ich, auf dieser Sehne lastet oder halt auch, das sieht man beim Tischtennis auch nicht selten, weil dadurch, dass sie relativ viel auch in so einer halb gebeugten Haltung am Tisch sozusagen hin und her sich bewegen, haben wir da natürlich auch eine hohe Belastung drauf, eine dauerhafte Belastung, einen dauerhaften Zug. Und das fängt dann irgendwann an, weh zu tun. Diese anfänglich ist das nach dem Sport. Irgendwann merken die das dann auch während des Sports, sodass sie dann auch ihren Sport auch teilweise nicht mehr ausüben können.
Perfekt. Behandlung ist sonst ähnlich wie bei den Fersenschmerzen. Sportpause, lokale Eisbehandlungen, Dehnübungen für die vordere Oberschenkelmuskulatur. Wie gesagt, Analyse des Halterapparates in Kombination mit Fußanalyse und Muskulaturanalyse. Kurzzeitig Physiotherapie kann auch mal helfen. Retterspitzumschläge und dann Geduld. Das ist das, was bei beiden Krankheitsbildern ganz wichtig ist. Denn es gibt eine positive Nachricht. Beide Krankheiten oder beide Symptome hören spätestens nach Abschluss des Körperwachstums auf. Und man muss sagen, dass je nach Geschlecht, die Mädchen sind immer ein bisschen früher dran, die Jungs etwas später, aber bei den Jungs ist es bei den Mädchen häufig mit 12, 13 schon vorbei und bei den Jungs mit 14, 15 muss man sagen, dass dann doch viele dieser Symptome langsam ausbrennen und die Kinder dann doch, und das ist meine Erfahrung, dadurch nicht so in ihrer Sportart beeinträchtigt werden, dass sie beispielsweise nur deswegen aus dem NLZ fliegen oder ihre Sportart nicht machen können. Das kann man nicht sagen.
Ja, ergänzend kann man natürlich immer noch dazu sagen, es gibt natürlich noch ein paar Methoden drumherum, die dann allerdings meistens nicht im Kassenbereich sich bewegen. Bei Extremfällen, also Leute, die wirklich auf dem Weg sind zum Profisportler, sollte man dann halt natürlich mal gucken, ob man da auch drauf zurückgreift, um wirklich das Maximale rauszuholen. Da gehört natürlich dann auch ein bisschen Physiotherapie vielleicht dazu in den entsprechenden Leistungszentren oder vor Ort. In den Vereinen haben auch Jugendmannschaften zum Teil schon Zugriff auf physiotherapeutische Betreuung. Und hier in der Praxis kann man solche Sachen wie eine Magnetfeldtherapie, eine Lasertherapie oder halt eine Stromakupunktur durchaus auch durchführen. Aber wie gesagt, das sind halt Leistungen, die außerhalb des gesetzlichen Krankenkassensystems sich bewegen. Und das bieten wir natürlich eher nicht an, zwingend, weil das bei Kindern sich eigentlich verbietet.
Genau, also alles Invasive würden wir bei Kindern nicht machen. Magnetfeldbehandlung kannst du bei Kindern gut machen, finde ich. Das ist jetzt ja nicht so eine, da wird ja nicht irgendwas reingesteckt in die Kinder, sondern es ist wie so eine leichte Stoßwellen-Magnetfeldbehandlung. Das hilft gut, das wird von den Kindern auch gut vertragen. Generell ist es so, dass natürlich die Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung immer etwas limitiert sind. Das ist auch an vielen Dingen vollkommen in Ordnung. Man kann noch Dinge dazu machen, ob die jetzt wirken oder nicht. Da gibt es ja große Diskussionen, weil das sogenannte IGEL-Leistungen sind. Wir haben das auch schon mal hier im Podcast gehabt. Das war lange auch bei der Stoßwellenbehandlung mit dem Fersensporn so. Und bums, nun ist es Kassenleistung, was sich dann doch rausgestellt hat über Jahre, dass es was wirkt. Und es ist eigentlich schade rückwirkend, weil darüber hinaus oder dadurch der Kassenpatient aus meiner Sicht über Jahre hinweg doch ein extrem gutes Therapieverfahren nicht bekommen konnte oder es selber zahlen musste, obwohl es schon lange klar war, dass dies eigentlich wirklich ein gutes Mittel ist bei diesem Krankheitsbild. Und gerade bei diesen Sehnenansatzgeschichten hilft die Stoßwellenbehandlung oder auch die Magnetfeldbehandlung und eben auch die Akupunktur extrem gut. Das sind alles konservative Krankheitsbilder oder konservativ zu behandelnde Krankheitsbilder, die eben nicht operiert werden. Und bevor ich mir dann Gips an das Bein anbauen lassen würde, um dadurch einen Muskelschwund und alles Mögliche zu provozieren, würde ich sowas auf jeden Fall machen.
Aber die Stoßwelle hatte ich jetzt eben noch nicht erwähnt, aber das ist natürlich auch noch ein wichtiges Element, ja. Was man auch sehr gut bei Kindern machen kann. Bei beiden Krankheitsbildern funktioniert auch beides, also die Stoßwelle sehr gut. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Invasive Maßnahmen verbieten sich eigentlich fast immer.
Ja,
das machen wir nicht. Gibt es zwar auch, aber man würde jetzt nicht mit Cortison an die Sehne spritzen.
Um Gottes Willen.
Auf jeden Fall das endet meistens dann in der
Kunst. Um Gottes Willen. Das machen wir auch bei Erwachsenen eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich zumindest mache das auch überhaupt nicht, du auch nicht, glaube ich. Nee. Da gibt es andere Methoden wie Eigenblut und so, aber das verbietet sich bei Kindern und bei Jugendlichen. Das würden wir auch nicht so machen. Was wir damit sagen wollen, ist, wir haben relativ viele junge Patienten, weil es eben hier in der Gegend dann doch viele auch sehr, sehr sportliche Kinder gibt, sei es von der Leichtathletik, vom Tischtennis, von den Ballsportarten. Und es ist doch ziemlich häufig, und auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es belastet dann doch immer so ein bisschen auch die ganze Familie, weil die Kinder unter einem hohen Druck stehen. Es muss Leistung gebracht werden. Man hat immer wieder Perspektivgespräche. Es geht darum, kann ich weiter in der Mannschaft bleiben? Ob das jetzt alles positiv ist oder nicht, will ich gar nicht hier bewerten. Aber wenn sowas sein sollte, dann würde ich vorschlagen, sucht schnell den Weg zu uns in die Praxis. Wir können dann auch in der Regel gut helfen. Mit Kinesiotape, das habe ich noch vergessen, kann man gut arbeiten. Das kriegt mein Sohn beispielsweise vor jedem Training immer. Und da ist auf jeden Fall Hoffnung da und man muss dann keine Angst haben, dass man deswegen jetzt kein Profi oder was auch immer wird. Daran wird es definitiv nicht scheitern. Gibt es noch tausend andere Gründe, warum es scheitern kann, aber daran definitiv nicht.
Genau. An der Kniescheibensehne, also an der Patellasehne, muss man auch dieses Patellaband, was so ein bisschen Druck ausübt, nochmal, glaube ich, nennen. Was man verordnen kann, wo im Prinzip da ein Umlenken der Sehne stattfindet und dann halt nicht der direkte Zug an dem Sehnenansatz stattfindet, sondern das Ganze so ein bisschen der Druck da rausgenommen oder der Zug da rausgenommen wird, ja. Was auch dann durchaus hilfreich und hilfreich ist und da auch gut wirkt.
Das kann man machen, ist richtig, wobei ich muss zugeben, dass ich das Kinesiotape besser finde, weil es einfach besser, also du kannst es halt, du machst es halt richtig drauf, es trägt nicht so auf. Man kann das machen. Ich habe auch eine Spielerin, die immer mit so einer Querbandage oder Patellabandage spielt. Die meisten kommen allerdings dann vor dem Training und vor dem Spiel und lassen sich tapen. Farbe ist im Übrigen egal, ne? Ob blau oder rosa. Was nicht so gut vertragen wird, sind erstaunlicherweise gelb und grün. Das gab es auch mal Untersuchungen, man weiß auch nicht warum. Spannendes Thema, aber nicht heute. So, und nu, was machst du Wochenende?
Ja. Training, ganz genau. Ein bisschen trainieren. Ansonsten feiert mein Sohn seinen Abschied auf dem Kindergarten.
Oh, das wird emotional, sag genau. Ich dir. Das wird emotional.
So sieht das aus.
Genau. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war sehr, sehr schön gemacht und es war in der Tat sehr tränenreich.
Okay.
Also, ich hatte auch Allergie im Auge.
Ach so.
Also, ja klar, ich heule nicht. Nee, ja, das war, ich habe plötzlich Pollenflug da am Kindergarten, da schlimm, kann ich dir sagen.
Ja, Wahnsinn. Direkt wieder neben einem Rapsfeld gewesen.
Schlimm, ganz schlimm.
Ja, irre. Na gut. Und du, was machst du schön?
Nix, ich bin in Belgien, bisschen Fußball gucken, ich wollte vielleicht sogar, ich wollte mal grillen. Ich habe dieses Jahr noch nicht genug gegrillt. Ich grill auch Fleisch, muss ich leider dazu sagen. Ja, also
okay. Sowohl als fragen, auch. Welches Gemüse grillst du denn?
Oh, hör auf, ja, Gemüse kriege ich ja immer so große Pakete. Kennst du das? Da kriegst du so riesen Pakete, die du auf den Grill legen sollst. Da ist dann Gemüse drin. Mein Grill ist aber gar nicht so groß. Und dann denke ich immer, und das braucht ja auch immer so lange. Ja, oh, genau. Naja, aber das wird wahrscheinlich auch kommen. Also grill ich wieder ein bisschen Gemüse und dann grill ich ein bisschen Fleisch. Und dann, ja, habe ich eigentlich ein schönes Wochenende. Freue ich mich drauf, Wetter ist gut.
Ja. Ja, wir freuen uns. Genau.
Gut, ihr Lieben.
Gut.
Dann sind wir durch. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Ihr habt schon gehört, bei dem nächsten Podcast könnte spannend werden, was der Thomas so geleistet hat.
Also wir könnten vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so das Take-Home ist. Also wenn man Beschwerden hat, dann gerne hier vorbeikommen. Und dann gucken wir uns das an und wir werden eine Lösung finden. Und,
genau, es wird nicht wehtun. Es gibt eine Lösung.
So sein, dass wir helfen können und genau.
Deswegen kommt vorbei, macht euch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und wir hören uns zu Folge 13.
Tschö.
Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter@vögeundgarn.de. Vöge und Garn, ein Wort, und Vöge mit OE nochmal. newsletter@vögeundgarn.de oder folgen Sie uns auf Instagram.